Ich lese uns den Predigttext, Markus 10, Verse 1 bis 12. Und Jesus brach auf von dort und kam durch das Land jenseits des Jordan in das Gebiet von Judäa. Und wieder kamen die Volksmengen zu ihm, und er lehrte sie wieder, wie er es gewohnt war. Und die Pharisäer traten herzu und fragten ihn, um ihn zu versuchen: Ist es einem Mann erlaubt, seine Frau zu entlassen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Was hat euch Mose geboten? Sie sprachen: Mose hat erlaubt, einen Scheidebrief zu schreiben und seine Frau zu entlassen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wegen der Härte eures Herzens hat er euch dieses Gebot geschrieben. Am Anfang der Schöpfung aber hat Gott sie als Mann und Frau erschaffen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Seine Jünger fragten ihn zu Hause nochmals darüber. Und er sprach zu ihnen: Wer seine Frau entlässt und eine andere heiratet, der bricht die Ehe ihr gegenüber. Wenn eine Frau ihren Mann entlässt und sich mit einem anderen verheiratet, so bricht sie die Ehe. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, er hat sich durchgesetzt. Ja, er hat einen regelrechten Siegeszug durch unsere Gesellschaft angetreten. Und ein Lebensbereich, in dem sich dieser Sieg besonders deutlich zeigt, ist unser Thema heute Morgen. Mit dem Sieger meine ich den Marxismus, genauer gesagt sein Menschenbild. Und der Lebensbereich, in dem wir diesen Siegeszug des Marxismus besonders zu spüren bekommen, ist das Verständnis von Ehe und Familie, das uns heute mit unserem Predigttext in unserer Predigtreihe vorgegeben wird. Über solche Texte würde man sonst nicht predigen, wenn sie nicht in einer Reihe irgendwann dann dran wären. Das ist der Segen einer Predigtreihe. Der Siegeszug des Marxismus: aus der Ehe von Mann und Frau ist die Ehe für alle geworden. Aus der Polarität dem Gegenüber von Mann und Frau wurde die Geschlechtervielfalt. Aus Vater, Mutter, Kind wurde ein buntes Potpourri von Patchwork-Verbindungen. Aus der Ehe auf Lebenszeit wurde eine Lebensabschnittspartnerschaft. Aus dem geschützten Raum der Familie als Ideal für eine geborgene Erziehung in den ersten Lebensjahren, aus dem geschützten Raum der Familie wurde die Kita. Aus der Kindererziehung als zuvörderste Aufgabe der Eltern, wie es das Grundgesetz in Artikel 6 sagt, wurde der staatliche Anspruch, die Kinder selber zu prägen und ihnen gegebenenfalls eine andere Weltanschauung aufzunötigen, als sie zu Hause gelehrt werden. Stichwort sexuelle Vielfalt schon in der Grundschule. Marxistisches Menschenbild: aus der Ächtung von Abtreibung als Mord wurde ein vermeintliches Menschenrecht auf psychologisch begründbare Tötung der Schwächsten und Wehrlosesten. Aus dem Respekt vor einer Familienmutter, die Pädagogin, Managerin und Sozialpsychologin einer Person ist, die sich vor allem um ihre Kinder und den Ehemann kümmert und die zugleich ein offenes Haus für Einsame und Notleidende bereithält und die in Ehrenämtern ihrer Gesellschaft und ihren Zeitgenossen dient, aus dem Respekt vor dieser Familienmutter wurde die Häme und die Diffamierung als sogenanntes Heimchen am Herd. Aus dem Vorbild des Mannes, der seine Führungsverantwortung wahrnimmt und seine Familie nach außen beschützt, wurde der linkische Pantoffelheld, der sich demütig zum Feminismus bekennt und der noch in der Werbung als lebensunfähiger Trottel oder metrosexueller Softie begegnet. Und man fragt sich, wie soll ein derart in seiner Rolle verunsicherter Mann dann seine eigene Familie bitteschön zusammenhalten? Aus dem Ideal der eigenständigen Familie, die sich als Stütze der Gesellschaft versteht, die ihre Interessen in der Gesellschaft selbstbewusst wahrnimmt, der eigenständigen Familie, die das gesellschaftliche Leben aktiv mitgestaltet zum Wohle des Gemeinwesens. Aus dieser Familie wurde vielfach eine unmündige Wohngruppe, die von staatlichen Subventionen abhängt von Sozialpädagogen gepampert wird, von Massenmedien bevormundet und durch erschwinglichen Konsum stillgehalten. Satt, sauber und still. Friedrich Engels, der große Unterstützer von Karl Marx, schrieb schon 1846, Zitat, der erste Klassengegensatz, der in der Geschichte auftritt, fällt zusammen mit der Entwicklung des Gegeneinanders von Mann und Weib in der Einzelehe und die erste Klassenunterdrückung mit der des weiblichen Geschlechts durch das männliche. Und deshalb fordert Engels erstens die Abschaffung der Familie, zweitens die gleichartige Eingliederung von Mann und Frau in den Arbeitsprozess und drittens die öffentliche Kindererziehung. Kommt uns sehr bekannt vor. Und mehr als 160 Jahre später drückt Wladimir Palko, der ehemalige Innenminister der Slowakei, es in einem Artikel so aus. 2014 hat der tschechische Politiker das geschrieben. Marx und Engels hätten eben nicht nur den ökonomischen Wandel gelehrt, sondern auch die Transformation der Familie. Und dann kommt Palko zu einer interessanten Beobachtung. Er sagt, während der Revolution in Russland waren die Revolutionäre Mitglieder einer bewaffneten Partei. Heute sind die Revolutionäre in den Medien, Akademien, der Kunst, den Gerichten und natürlich auch in politischen Parteien. Die bolschewistische Revolution ist in Russland 1989 kollabiert, also gescheitert, als das System fiel. Im selben Jahr hat der westliche Zweig des kulturellen Kommunismus seinen Sieg errungen. Denn von da an konnte sich dieses Menschenbild ja immer wirksamer ausbreiten bis heute. Verglichen mit 1989 haben wir heute eine völlig veränderte Republik. Und der Medienwissenschaftler Norbert Bolz sagte das schon 2007 in einem Interview mit dem Deutschlandfunk, Zitat, die Familienpolitik der Bundesregierung hat zwei Ziele, die Verstaatlichung der Kinder und die Umerziehung der Männer. Was das für die Seelen der Kinder bedeutet, wird man wohl erst in Jahrzehnten beurteilen können. Zitat Ende. Und liebe Gemeinde, inmitten dieses gesellschaftlichen Stromes, inmitten dieser gesellschaftlichen und politischen Stürme, gibt es ein Bollwerk, das dieser Entwicklung entgegensteht. Und das sind starke Familien, die wissen, was ihre Identität ist und wozu sie da sind. Starke Familien. Und die Gemeinde hat auch die Aufgabe, die Familien zu stärken. Das ist nicht ihre einzige Aufgabe, es ist eine Aufgabe. Und es gibt eine Basis, ohne die es dauerhaft keine starke Familie geben kann. Und das ist die Ehe. Die Ehe von einem Mann und einer Frau, die sich einander versprochen haben, bis das der Tod uns scheidet. Das ist die Keimzelle einer freien Gesellschaft. Und das ist auch unser Predigttext heute Morgen, bis das der Tod uns scheidet. Es wird Sie vielleicht wundern, dass es auch zur Zeit des Neuen Testaments die Ehen massiv unter Druck standen. Auch zur Zeit des Neuen Testaments. Auch damals gab es massive Versuche und einflussreiche Gruppen, die an den Pfeilern der Ehe sägten, wenn auch mit anderen Zielen. Das ist kein Phänomen, das erst in der Moderne aufkam. Und es gab auch damals einen Punkt, an dem sich die Gefährdung der Ehe besonders deutlich zeigte. Und das war die Scheidungspraxis. Und so lesen wir jetzt daraufhin noch einmal unseren Predigttext. Sie haben ihn vor sich in der Schlachterübersetzung von 2000. Ich lese nach Luther, dann können Sie das immer gut miteinander vergleichen. Im Inhalt ist das ja gleich. Und wir hören noch einmal. Und er machte sich auf und kam von dort in das Gebiet von Judäa und jenseits des Jordans. Und abermals lief das Volk in Scharen bei ihm zusammen und wie es seine Gewohnheit war, lehrte er sie abermals. Und die Pharisäer traten zu ihm und fragten ihn, ob ein Mann sich scheiden dürfe. Das Wort steht hier, ob ein Mann sich scheiden dürfe von seiner Frau. Und sie versuchten ihn damit. Jesus und seine Jünger sind jetzt also endlich auf dem Weg nach Jerusalem. Ganz wichtig, Markus 10 schildert dieselbe Situation wie Matthäus 19. Also jene Passage, mit der wir letzten Samstag die Bibeltage begonnen haben. Markus 10 ist Matthäus 19. Und das heißt, in den nächsten Wochen werden wir viele Ereignisse, die bei den Bibeltagen vorkamen und die wir bei den Bibeltagen wie im Zeitraffer analysiert haben, ausführlicher betrachten können, jetzt nur aus der Perspektive des Markus. Und nach einer Zeit des Rückzugs aus der Öffentlichkeit sehen wir hier, spricht Jesus mal wieder zu einer größeren Menge. haben wir lange nicht gehabt. Das Volk lief in Scharen bei ihm zusammen. Wie es seine Gewohnheit war, lehrte er sie abermals. Hier hatte Jesus nämlich noch nicht so viele öffentliche Predigten gehalten wie in Galiläa. Und dann drängeln sich aber schon bald die Pharisäer wieder vor. Die Pharisäer, die Jesus überall auflauern, die ihn verfolgen wollen, die ihn zur Strecke bringen wollen. Und die Pharisäer, die stellen ihre hinterhältige Frage, weil sie Jesus, wie hier steht, versuchen wollen. Und die Pharisäer traten zu ihm und fragten ihn, ob ein Mann sich scheiden dürfe von seiner Frau. Und sie versuchten ihn damit. Das heißt, sie wollten Jesus zu einer Aussage provozieren, mit der er sich selber in Gefahr bringen würde. Das war ihr Ziel. Im Hinterkopf hatten sie wahrscheinlich den Fall von Johannes dem Täufer. Der hatte den Ehebruch angeprangert, den Herodes Antipas mit seiner Nichte Herodias begangen hatte. Herodes Antipas war der Provinzfürst dort. Und Sie wissen, was das Ergebnis war. Johannes war dafür für seine Kritik an dessen Moral von dem Fürsten ermordet worden. Das war in Galiläa geschehen, wo Herodes Antipas als Provinzfürst, also wie ein Ministerpräsident gewissermaßen regierte. Und inzwischen befand sich Jesus ja mit seiner Truppe auf dem Weg nach Jerusalem und dabei gingen sie durch Perea. Aber auch Perea, diese Region, gehörte auch noch unter die Regentschaft desselben Herodes Antipas. Und jetzt zählen wir eins und eins zusammen. Würde es den Pharisäern jetzt gelingen, Jesus zu einer kritischen Stellungnahme gegenüber dem fürstlichen Ehebruch zu bewegen, dann bestünde wohl die Chance, dass es Jesus am Ende genauso ergehen würde wie seinem Herold Johannes dem Täufer. Dann müssten die Pharisäer sich gar nicht selbst die Hände schmutzig machen mit einem Mord und sie wären Jesus auf elegante Weise mit Hilfe dieses unmoralischen Herrschers losgeworden. So war der Plan, der dahinter stand. Und wir lesen das ja schon seit Markus 3, Vers 6. Und die Pharisäer gingen hinaus und hielten alsbald Rat über ihn mit den Anhängern des Herodes, wie sie ihn umbrächten. So, das ist der Plan. Also legen wir mal diesen Köder aus, sagen Sie sich. Wir stellen Jesus eine ethische Frage, mit deren Beantwortung er sich um Kopf und Kragen reden kann. Das ist der Plan. Und Jesus greift nun in eine jüdische Debatte ein, die damals, das wissen wir aus der rabbinischen Literatur und dem Talmud, die damals in vollem Gange war. Und hier ging es nicht mal so sehr um das Wesen der Ehe, sondern vielmehr um die Möglichkeiten, eine Ehe zu scheiden. Und das ist unser erster Punkt heute Morgen, Ehe im Gegenwind. Der zweite Punkt lautet dann Ehe im Urzustand und der dritte Ehe als Dauerbrenner. Ehe im Gegenwind. Also damit starten wir Gedankenstrich Scheidung leicht gemacht. Wenn Sie mitschreiben, Ehe im Gegenwind, Gedankenstrich Scheidung leicht gemacht. Das klingt sehr aktuell. Tragischerweise berufen sich die Ehezerstörer ausgerechnet auf Mose und das alttestamentliche Scheidungsrecht. Und wir fragen uns, ob sie sich zu Recht darauf berufen. Nochmal Vers 3. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, also Jesus, was hat euch Mose geboten? Sie sprachen, Mose hat zugelassen, einen Scheidebrief zu schreiben und sich zu scheiden. Jesus aber sprach zu ihnen, um eures Herzens Härte willen hat er euch dieses Gebot geschrieben. Also Jesus legt erstmal den Finger drauf, indem er zeigt, der wichtigste Gegenwind gegen eure Ehen bläst nicht von außen, sondern von innen. Der Regisseur Ingmar Bergman hätte seine berühmten Szenen einer Ehe auch schon damals drehen können und nicht erst 1973. Und in diesem Film, da sagt einer, glaube nie, dass du die Einsamkeit aufheben kannst. Sie ist absolut. Glaube nie, dass du die Einsamkeit aufheben kannst. Sie ist absolut. Und so empfinden es auch viele in ihren Ehen. Der kälteste Gegenwind bläst von innen. Und umso leichter konnte sich in Israel eine chaotische Scheidungspraxis ausbreiten. Und um dieses Chaos einzudämmen und die Frauen besser gegen Willkür zu schützen, hatte Gott seinem Volk dann diese Regelung gegeben, die Jesus hier zitiert in 5. Mose 24. Ich lese Ihnen nur den ersten Vers vor, wir haben jetzt nicht die Zeit, das im Einzelnen zu verhandeln. Da sagt Gott durch Mose, wenn jemand eine Frau zur Ehe nimmt und sie nicht Gnade findet mehr vor seinen Augen, weil er etwas Schändliches an ihr gefunden hat und ihr einen Scheidebrief schreibt und ihr den in die Hand gibt und sie aus seinem Haus entlässt, dann müssen bestimmte Dinge geschehen. Also, es geht darum, geordnetes Verfahren, Scheidebrief, den der Mann der Frau aushändigen muss und dann kann er sich von ihr unter bestimmten Bedingungen scheiden und dann ist auch die Heirat eines anderen Partners wieder möglich. Also im Alten Testament gab es diese Möglichkeit der Scheidung unter eng gefassten Bedingungen. Und die Debatte, die theologische Debatte tobte, das können Sie sich vorstellen, um die Frage, was ist etwas Schändliches, wenn etwas Schändliches an ihr gefunden wird, was ist das? Und da hatten die Rabbinen natürlich die unterschiedlichsten Antworten drauf. Unter welchen Umständen, heißt das ja, darf ein Mann seine Frau legitimerweise entlassen? Man kann das übersetzen mit entlassen, sich scheiden. Und die alten Quellen belegen, dass diese Stelle vielfach missbraucht wurde, um den Männern vor allem eine problemlose Scheidung zu ermöglichen, mit gutem Gewissen. Die verschiedenen Auslegungsschulen boten da ganz unterschiedliche Lösungen an. Am strengsten war der Rabbi Shammai, der sagte, nur bei Untreue der Frau ist Scheidung erlaubt. Der Rabbi Hillel war da schon etwas lockerer. Wenn das Essen nicht in Ordnung ist, dann ist das ein Scheidungsgrund. In der jüdischen Tradition im Mishnah Ketubot heißt es, wenn sie entblößten Hauptes ausgeht, wenn sie auf dem Markt Fäden spinnt, wenn sie mit jedermann schwätzt, dann ist das ein Scheidungsgrund. Und Rabbi Akiva lehrte gar, wenn der Mann eine andere Frau schöner findet, dann ist das ein Scheidungsgrund. Also Sie sehen, es gab ein breites Spektrum an Begründungen. Und die Pharisäer erweckten den Eindruck, man könne durchaus mit Gottes Zustimmung eine Ehe wieder auflösen. Hauptsache, man begeht keinen juristischen Formfehler und findet einen Rabbi, der das legitimiert. Das war die typische Mehrheitsmeinung, sowohl bei den Juristen als auch bei den Theologen, als auch im Volk. Die Scheidung muss nur korrekt und ordnungsgemäß gehandhabt werden. Und wenn die ordnungsgemäße Scheidung erfolgte, können die Geschiedenen jederzeit wieder einen anderen heiraten. Und Jesus hält nun dagegen, dass sie diese Mose-Stelle völlig aus dem Zusammenhang reißen. Gott hatte die Regelung durch Mose ja gerade nicht gegeben, um Scheidung zu erleichtern, sondern wegen eures Herzens Härtigkeit, um euch vor Willkür zu bewahren, um die Hemmschwelle anzuheben, um der Frau auch eine soziale Absicherung zu geben und sie vor der Willkür des Mannes zu schützen. Damit hat Gott die Scheidung in keiner Sekunde gut geheißen. Das war erst recht kein Freibrief für eine schnelle Scheidung. Wie Gott grundsätzlich über Scheidung denkt, steht in Malachi 2, Vers 16. Da heißt es in der besten Übersetzung Malachi 2, Vers 16, Gott sagt, ich hasse Scheidung. Ich hasse Scheidung, sagt Gott in Malachi 2, Vers 16. Und damit stellt Jesus diese aktuelle Scheidungspraxis mit ihren Billigangeboten so nach dem Motto, wir finden einen Scheidungsgrund für alle Fälle. Jesus stellt es in ein grelles Licht und macht klar, das ist glatter Missbrauch von 5. Mose 24. So hat Gott das nicht gewollt. Was Gott uns als Schranke gegen Treulosigkeit gegeben hat, das habt ihr umgemünzt zu einer wohlfeilen, billigen Scheidungserlaubnis. Und dagegen erinnert auch der Herr Jesus hier in unserem Text in Vers 9 sein Gegenüber an den ursprünglichen Willen des Schöpfers. Vers 9, was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Gott sagt, ich hasse Scheidung. Malachi 2, Vers 16. Aber nun war sie da, diese Notverordnung, 5. Mose 24. Und wir fragen natürlich, wie kann Jesus nun im Unterschied zu Mose, im Hinausgehen über Mose, Scheidung rundweg ablehnen? Worauf will Jesus diese Unauflösbarkeit der Ehe denn gründen? Und so fragen auch heute nicht nur säkulare Zeitgenossen, sondern sogar Leute, die für sich in Anspruch nehmen, praktizierende Christen zu sein. Auch die fragen so, wie will man denn bitte schön die Unauflöslichkeit der Ehe begründen? Und auch für die frommen Juden zur Zeit Jesu war die Möglichkeit einer Scheidung zwar schmerzlich, aber prinzipiell immer möglich. Immer möglich, immer irgendwie zu begründen, immer irgendwie zu rechtfertigen. Wie will Jesus da noch die Unauflöslichkeit der Ehe rechtfertigen? Und warum? Und damit kommen wir zu unserem zweiten Punkt, Ehe im Urzustand. Also erstens Ehe im Gegenwind, Scheidung leicht gemacht. Zweiter Punkt, Ehe im Urzustand, Gedankenstrich, Schöpfungsordnung aus Gottes Hand. Schöpfungsordnung aus Gottes Hand. Und jetzt schauen wir mal, wie Jesus das begründet. Vers 6. Aber von Beginn der Schöpfung an hat Gott sie geschaffen als Mann und Frau. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird an seiner Frau hängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Ein Fleisch, ein Leib. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Und was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Hochinteressant. Jesus zitiert hier zwei Verse aus dem Schöpfungsbericht. Nämlich Vers 6, das ist 1. Mose 1, 27. Und Verse 7 bis 8 sind 1. Mose 2, 24. Also es ist direkt aus dem Schöpfungsbericht von Jesus entnommen. Und eine interessante Nebenbeobachtung. Die Bibelkritik behauptet ja, das haben Sie vielleicht schon in der Grundschule gehört, es gäbe zwei verschiedene Schöpfungsberichte aus unterschiedlichen Zeiten. Und die Grenze läge eben bei 1. Mose 2, Vers 4. Und Jesus macht nun interessanterweise mit seinem Zitat, das aus beiden dieser angeblichen zwei Teile schöpft, deutlich, dass er den Schöpfungsbericht für einen zusammenhängenden Text offensichtlich hält. Und Jesus weiß das ja mit Sicherheit besser als Bibelkritiker 2000 Jahre später, beziehungsweise gegenüber dem Mosetext noch sehr viele mehr tausend Jahre später. Also Jesus zitiert aus dem Schöpfungsbericht als einem Ganzen, das halten wir schon mal fest. Und in diesen Versen liegt übrigens der entscheidende Ansatzpunkt für die theologische Antwort auf das Gendermärchen. Gott schuf den Menschen, was steht hier? Als Mann und Frau. Also nicht in 60 Varianten oder in 300 Varianten, sondern in zwei Varianten, Mann und Frau. In der Biologie spricht man deshalb auch von der binären Grundstruktur der Menschheit. Also zwei, bi. Von der binären Grundstruktur der Menschheit. Und lassen Sie mich das noch dazu sagen, diese binäre Grundstruktur wird auch nicht dadurch in Frage gestellt, dass es, die Zahlen schwanken ein bisschen, aber dass es vielleicht 0,12% der Bevölkerung gibt, 0,12%, die anatomisch und genetisch nicht sicher dem einen oder anderen Geschlecht zugeordnet werden können. Die Mediziner sprechen hier von einer biologischen Anomalie. Der englische Begriff ist Disorders of Sex Development, was wie jede andere Krankheit auch niemals die Würde dieser Menschen in Frage stellt. Natürlich nicht. Die haben ihre vollständige Würde. Aber dieser Befund der biologischen Anomalie, der kann nicht die binäre Grundstruktur aufheben. Selbst wenn das Bundesverfassungsgericht im November 2017 in ideologischer Verblendung für den Personalausweis die Möglichkeit eines dritten Geschlechts fordert. Das ist in keiner Weise biologisch oder philosophisch begründbar. Das ist reine Ideologie, der das Verfassungsgericht damals folgte, weil der Druck aus der Politik offensichtlich so stark war. Aber von Beginn an der Schöpfung, Vers 6, hat Gott sie geschaffen, als Mann und Frau. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird an seiner Frau hängen. Hier sagt Jesus nicht nur, dass die Ehe Gottes Schöpfungsordnung ist, sondern auch, wie sie gelebt werden soll. Ein Mann, also von ihm geht die Initiative aus, wird Vater und Mutter verlassen. Das heißt, er wird innerlich reif und frei, eine neue Verbindung einzugehen, eine eigene Familie zu gründen. Ein Mann wird Vater und Mutter verlassen. Dann wird er an seiner Frau hängen. Das kann man sich fast bildlich vorstellen. Das heißt, er wird vorbehaltlos lebenslang mit ihr zusammenwachsen. Sie werden sich aneinander klammern im besten Sinne des Wortes. Alle anderen Brücken hinter sich abbrechen. Und das Ergebnis, die beiden werden ein Fleisch, ein Leib sein. Das ist körperlich gemeint, seelisch gemeint und geistig gemeint. Es entsteht eine völlig neue Einheit. Eine völlig neue Wirklichkeit, hinter die es auch kein Zurück mehr gibt. Das ist die höhere Mathematik der Ehe. Die höhere Mathematik der Ehe lautet 1 plus 1 ist 1. Und in diesem Gesamtkonzept hat dann auch die Sexualität eine starke Bedeutung für die Ehe. Die Sexualität gilt nach biblischem Verständnis nicht nur für die Zeugung von Nachkommen, sondern sie dient auch dem weiteren seelischen Zusammenwachsen der beiden, der gegenseitigen Beglückung, der intimsten Nähe. Und darum betont Gottes Wort auch, dass dieser körperliche Bereich in die Ehe und nur in die Ehe gehört. Also kein Sex vor der Ehe, das ist nicht die Parole einer religiösen Jugendbewegung, sondern das ist ein Prinzip, das zu Gottes Schöpfungsordnung gehört. Kein Sex vor der Ehe, aber dafür Sex in der Ehe. Und Gott macht das so nicht, weil er den Unverheirateten etwas vorenthalten wollte, sondern weil die Sexualität den Schutzraum braucht und die Geborgenheit der Ehe, um sich wirklich entfalten zu können. Denn wenn eine sexuelle Verbindung zerrissen wird, entstehen immer tiefe Wunden, tiefe, tiefe Wunden. Und wie gut, dass wir als Christen wissen dürfen, dass Gott in seiner Gnade Schuld vergeben und Wunden heilen kann. Schuld vergeben und Wunden heilen. Ehe im Urzustand. Und Gott schützt diese geniale Schöpfungsordnung nun mit einem klaren rechtlichen Rahmen, in den übrigens auch kein Staat hineinregieren darf, was immer mal wieder versucht wird. Und darum ist Ehe nach christlichem Verständnis immer rechtsverbindlich, rechtsgültig, öffentlich. Eine Ehe kann nicht im Hinterzimmer bei Kerzenlicht geschlossen werden. Da kann man das vielleicht verabreden, aber da kann man die Ehe nicht schließen. Alle sollen es wissen und alle können und müssen es sehen. Das ist übrigens auch der Sinn des Eherings. Es gibt kein Zurück mehr. Es gibt immer nur den Weg nach vorn, bis das der Tod euch scheidet. Und hochinteressant, diese Perspektive der Dauerhaftigkeit, die findet sich sogar in der säkularen Rechtslage. Bürgerliches Gesetzbuch, BGB, Paragraph 1353. Da heißt es in Absatz 1, also BGB 1353 Absatz 1, die Ehe wird von zwei Personen, jetzt hat man das hier leider noch ergänzt, aufgrund der Ehe für alle verschiedenen oder gleichen Geschlechts. Das lassen wir jetzt mal außen vor. Aber die Ehe wird von zwei Personen auf Lebenszeit geschlossen. So steht es im BGB. Und in unserem Grundgesetz hat die Ehe sogar Verfassungsrang. Artikel 6 Absatz 1, Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung. Artikel 6. Und als die Väter des Grundgesetzes nach dem Zweiten Weltkrieg diesen Satz beschlossen haben, da dachten sie weder an die Polygamie des Islam, noch an die Beliebigkeit einer Ehe für alle, sondern sie meinten das jüdisch-christliche Modell aus der Bibel. Völlig eindeutig. Das ist Gottes gültige Schöpfungsordnung. Und jeder Mann und jede Frau, die heute eine Ehe miteinander eingehen, betreten damit, trotz aller unserer menschlichen Unvollkommenheiten, wir betreten damit den heiligen Boden von Gottes Schöpfungsordnung, wenn wir heiraten. Wir betreten heiligen Boden mit unseren Ehen. Wir bekommen Anteil an etwas, das weit über uns hinausgeht. Und das versuche ich meinen Eheleuten in den Traugesprächen auch immer wieder deutlich zu machen. Ihr tretet mit eurer Hochzeit in ein Konzept, in ein Modell, in eine Wirklichkeit ein, die viel größer ist als ihr selbst. Kaum ein Theologe hat diesen Befund so treffend formuliert wie Dietrich Bonhoeffer. In seiner berühmten Traupredigt aus der Zelle, als er im Gefängnis saß, weil er beteiligt war an der Widerstandsbewegung gegen die Nazis, und sein Freund würde bald heiraten und er könnte nicht dabei sein. Und dann hat er ihm quasi in Nazihaft im Mai 1943 seine Traupredigt aus der Zelle geschrieben. Und darin heißt es unter anderem, Gott führt eure Ehe. Ehe ist mehr als eure Liebe zueinander. Sie hat höhere Würde und Vollmacht, denn sie ist Gottes heilige Stiftung, durch die er die Menschen bis ans Ende der Tage erhalten will. Eure Liebe gehört euch allein und persönlich. Die Ehe ist etwas Überpersönliches. Wie die Krone den König macht und nicht schon der Wille zu herrschen, so macht die Ehe und nicht schon eure Liebe zueinander euch zu einem Paar vor Gott und den Menschen. Nicht eure Liebe trägt die Ehe, sondern von nun an trägt die Ehe eure Liebe. Gott macht eure Ehe unauflöslich. Zitat Ende. Dietrich Bonhoeffer, 1943. Und deshalb hat die Ehe von Gott noch eine weitere besondere Aufgabe bekommen, nämlich eine weitere Würde, einen weiteren Glanz, eine weitere Ehre, eine weitere Verantwortung. Unsere Ehe soll nämlich ein Abbild sein, ein symbolischer Hinweis auf das unzerstörbare Verhältnis zwischen Christus und seiner Gemeinde. Und deswegen auch erklärt Jesus sie für unauflösbar. Paulus schreibt das doch in Epheser 5, wo er über die Unterordnung und Überordnung und Fürsorge und Hingabe in der Ehe redet. Und dann zitiert er genau unseren Vers, Epheser 5, Vers 31, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Und dann fügt er hinzu, dieses Geheimnis ist groß, ich deute es aber auf Christus und auf die Gemeinde. Darum auch ihr, ein jeder habe lieb seine Frau wie sich selbst, die Frau aber ehre den Mann, das Geheimnis ist groß. Ich deute es aber auf Christus und seine Gemeinde. Das heißt, genauso unverbrüchlich wie Christus nichts von seiner Gemeinde trennen kann, untrennbar miteinander verbunden. Genauso unauflöslich ist die Ehe von einem Mann und einer Frau. Und von daher wird Umso verständlicher, was Jesus uns dann im letzten Abschnitt des Predigttextes aufs Herz legt. Also erstens Ehe im Gegenwind, haben wir gesehen, Scheidung leicht gemacht. Zweitens Ehe im Urzustand, Schöpfungsordnung aus Gottes Hand. Und drittens und letztens Ehe als Dauerbrenner, Schutz unter Gottes Rettungsschirm. Ehe als Dauerbrenner, Schutz unter Gottes Rettungsschirm. Und dazu lesen wir jetzt die letzten drei Verse. Und daheim. Also als sie raus waren aus der Öffentlichkeit, fragten ihn abermals seine Jünger danach. Und er sprach zu ihnen, wer sich scheidet von seiner Frau, also wer seine Frau entlässt, kann man übersetzen, wörtlich, wer sich scheidet von seiner Frau und heiratet eine andere, der bricht ihr gegenüber die Ehe. Und wenn sich eine Frau scheidet von ihrem Mann und heiratet einen anderen, bricht sie ihre Ehe. Das ist die Konsequenz. In diesen Versen erklärt Jesus den Jüngern noch einmal, was er an anderer Stelle schon wiederholt in der Öffentlichkeit gesagt hat, nämlich, dass Scheidung und Wiederheirat für einen Christen keine Möglichkeit sind, die Gott ihnen öffnet. Keine Möglichkeit. Und damit geht Jesus, wie in der Bergpredigt, noch einen Schritt über das Alte Testament hinaus. Er sagt, ja, durch Mose hat Gott euch eine Notverordnung gegeben. Das war für diese Zeit richtig, aber jetzt, wo ich selbst zu euch gekommen bin und womit mir das Reich Gottes gekommen ist, gilt für meine Leute, die aus meiner Vergebung leben und aus meiner Kraft, weil sie zu mir gehören, wieder der ursprüngliche Schöpfungswille gewissermaßen aus 1. Mose 1 und 2. Unscheidbar. Ein Mann, eine Frau, aneinander gebunden, bis das der Tod euch scheidet. Jesus hat das gesagt in Lukas 16, Vers 18, wer sich scheidet von seiner Frau und heiratet eine andere, der bricht die Ehe, und wer die von ihrem Mann geschiedene heiratet, der bricht auch die Ehe. Jesus hat es gesagt in Matthäus 19, er sprach zu ihnen, Mose hat euch erlaubt, euch zu scheiden von euren Frauen, eures Herzens Härte wegen, von Anfang an aber ist nicht so gewesen. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn, da kommen wir gleich noch drauf, wegen Porneia, und heiratet eine andere, der bricht die Ehe. Und Paulus hat es dann aufgenommen. In Römer 7 sagt er, Vers 2, Römer 7, Vers 2, eine Frau ist an ihren Mann gebunden durch das Gesetz, solange der Mann lebt. Wenn aber der Mann stirbt, so ist sie frei von dem Gesetz, das sie an den Mann bindet. Und nochmal in 1. Korinther 7, Vers 10, ich sage aber, dass die Frau sich nicht von ihrem Mann scheiden soll. Hat sie sich aber geschieden, soll sie fortan ohne Ehe bleiben oder sich mit ihrem Mann versöhnen. 1. Korinther 7, 39, eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber der Mann entschläft, ist sie frei zu heiraten, wen sie will, nur dass es in dem Herrn geschehe, also nur, dass es ein Christ sei. Und was das Neue Testament hier lehrt, das war für die Juden des ersten Jahrhunderts genauso ungewöhnlich wie für unsere postmodernen Zeitgenossen. Genauso ungewöhnlich. Und entsprechend irritiert haben die Jünger gleich nachgefragt, als sie dann wieder unter sich waren. Als sie dann wieder ohne Öffentlichkeit waren, wo Jesus das gesagt hat, was eben in Matthäus 19, Vers 9 steht, und dann haben sie daheim nachgefragt. Und Jesus hat es ihnen nochmal erklärt. Und zwar erst aus der Sicht des Mannes und dann aus der Perspektive der Frau. Nehmen wir erst die Sicht des Mannes, Vers 11. Und er sprach zu ihnen, wer sich scheidet von seiner Frau und heiratet eine andere, der bricht ihr gegenüber die Ehe. Das ist ohne jede Einschränkung gesagt. Merken Sie, keine Sonderfälle der Rabbinen mehr. Und die erste Verantwortung gilt also der eigenen Frau gegenüber. Das ist hochinteressant, dass das hier so steht. Im Judentum redete man immer davon, dass der Mann gegenüber einem anderen Mann die Ehe brechen könnte, indem er die Frau wegnimmt. Oder die Frau konnte durch ihre Untreue ihrem Mann gegenüber die Ehe brechen. Aber hier wird die Frau selbst als jemand ernst genommen, dem gegenüber man die Ehe brechen kann. Der bricht die Ehe an ihr. Das ist die Perspektive des Mannes. Und wir Menschen sind ja, wie die Theologen damals, große Kasuistiker. Das heißt, wir überlegen alle möglichen Ausnahmen, in denen es dann doch möglich sein sollte. Es gibt einen Artikel von Bill Hybels, dem Gründer von Willow Creek, in der christlichen Zeitschrift Family, Nummer 3, 1997, Scheidung und Wiederheirat. Da bekennt er sich grundsätzlich zum biblischen Eheverständnis, aber dann führt er eine ganze Reihe von Ausnahmefällen an, wo es dann angeblich doch möglich sein soll, sich zu scheiden. Also zum Beispiel, wenn der Mann zwar noch zu Hause wohnen bleibt und die beiden quasi geografisch noch am selben Fleck leben, aber längst ein emotionales, psychologisches, geistliches Verlassen des anderen stattgefunden hat. Da kann man auch so gut wie alles reinpacken. Ein emotionales, geistliches, psychologisches Verlassen des anderen. Dann könnte man möglicherweise doch scheiden und dann entsprechend auch wieder verheiraten. Wir Menschen suchen alle, ist ja auch verständlich. Es ist ja auch verständlich, weil diese Situation so notvoll ist. Ja, und dann Vers 12, die Perspektive der Frau. Letzter Vers. Und wenn sich eine Frau scheidet von ihrem Mann und heiratet einen anderen, dann bricht sie die Ehe. Also die Frau wird hier wie der Mann nicht nur als Opfer wahrgenommen, sondern auch als Täter. Und die Erfahrung zeigt, dass inzwischen auch sehr viele Frauen von sich aus die Scheidung betreiben. Und auch das ist eine sensationelle Erweiterung gegenüber dem damaligen Judentum. Zu dem Zeitpunkt gab es ja noch kein ausgewiesenes Recht für die Frauen, wonach sie selbst einen Scheidebrief schreiben durften. Allerdings gab es bei den Römern, ist auch interessant, schon im 1. Jahrhundert vor Christus ein Recht der Frau, sich von ihrem Mann zu scheiden. Im 1. Jahrhundert vor Christus bereits bei den Römern. So hatte sich ja auch die Herodias von ihrem Mann Philippus scheiden lassen, um den Herodes Antipas zu ehelichen. Und was macht Jesus jetzt deutlich, dadurch, dass er es einmal aus der Sicht des Mannes und einmal aus der Sicht der Frau beschreibt? Er sagt, in der Schöpfungsordnung sind Mann und Frau in gleicher Weise gefährdet zur Untreue. Und sie sind in gleicher Weise gerufen zur Treue. Und sie tragen gemeinsam die Verantwortung für die Unauflöslichkeit ihrer Ehe, die Gott ihnen geschenkt hat. Sie tragen gemeinsam die Verantwortung dafür. Und Paulus nimmt das in 1. Korinther 7 auf und macht nochmal deutlich, Scheidung ist keine Option, keine Möglichkeit. Und Wiederverheiratung erst recht nicht. Und dann gibt es nur diese eine Ausnahme, 1. Korinther 7, Vers 15, wenn einer der beiden Ehepartner gläubig geworden ist, dann soll er natürlich alles tun, um an der Ehe auch mit dem noch ungläubigen Ehepartner festzuhalten. Aber wenn der um jeden Preis gehen will, dann muss er ihn und darf er ihn ziehen lassen, den Ungläubigen. Aber der Gläubige, der zu Jesus gefunden hat, soll nie von sich aus aktiv die Scheidung betreiben. Und wenn er den Ehepartner ziehen lassen muss, dann soll er unverheiratet bleiben. Und so bleibt auch der Rückweg noch offen. Und selbst wenn der Rückweg dadurch verschlossen ist, dass der andere dann wieder heiratet, bleibt doch der Ehebund vor Gott bestehen, bis dass der Tod euch scheidet. Und damit stärkt Jesus die Ehe in einer Weise, wie es das vorher nicht gegeben hatte. Mann und Frau gehören auf Lebenszeit zusammen und die Ehe bekommt diese große Würde, diese unverbrüchliche Treue des Herrn zu seiner Gemeinde zu bezeugen. Sie ist also von Gott nicht nur als Schöpfungsordnung gegeben, sondern auch als Dauerbrenner. Und deshalb steht die Ehe unter dem ganz besonderen Schutz von Gottes Rettungsschirm. Ehe im Gegenwind, Ehe im Urzustand und Ehe als Dauerbrenner im Schutz von Gottes Rettungsschirm. Und worin besteht dieser Rettungsschirm? Er besteht zunächst in der Autorität des Schöpfers selbst. Der Schöpfer sagt, das ist nicht scheidbar. Es ist vor mir nicht scheidbar. Er hat es gesagt. Und wenn wir selber schwach werden sollten, und wir Menschen werden schwach, dann dürfen wir uns auf ihn berufen und sagen, Herr, du hast uns nun verbunden in dieser Schöpfungsordnung. Du musst uns auch festhalten. Du musst uns auch bewahren. Du musst uns auch zurechtbringen. Was für ein Schutz. Auch wenn die Gedanken der Eheleute mal auf krumme Pfade gehen. Das ist die Objektivität dieser Schöpfungsordnung, die Gott schenkt. Augustin, der Kirchenvater, hat im Hinblick auf die Versuchung oft so gebetet. Herr, gib, was du forderst und am fordere, was du willst. Da quod jubes et jube quod vis. Gib, was du forderst und dann fordere, was du willst. Und ihr Lieben, was für ein Segen, wenn die Kinder in dieser Gewissheit aufwachsen dürfen. Wenn Kinder in dieser Gewissheit aufwachsen dürfen, unsere Familie ist ein Dauerbrenner. Klar, Papa und Mama streiten sich auch mal, es gibt mal schwierige Zeiten, es fliegen auch mal Kaffeetassen vielleicht durch die Küche. Aber unsere Familie ist ein Dauerbrenner. Weil wir unter dem Schutzschirm des allmächtigen Gottes leben dürfen, trotz aller menschlichen Krisen. Noch einmal Bonhoeffer aus dieser Traupredigt. Gott macht eure Ehe unauflöslich. Das tut nicht ihr, sondern das tut Gott. Gott macht eure Ehe unauflöslich. Er schützt sie vor der Gefahr, die ihr von außen oder von innen droht. Gott will der Garant ihrer Unauflöslichkeit sein. Es ist eine beglückende Gewissheit für den, der das weiß, dass keine Macht der Welt, keine Versuchung, keine menschliche Schwachheit eure Ehe auflösen kann, weil Gott sie zusammenhält. Ja, wer das weiß, der darf getrost sagen, was Gott zusammengefügt hat, das kann der Mensch nicht scheiden. Frei von aller Bangigkeit, die der Liebe immer innewohnt, dürft ihr in Gewissheit und voller Zuversicht nun zueinander sagen, wir können einander nie mehr verloren gehen. Wir gehören einander durch Gottes Willen bis zum Tod. Zitat Ende. Und es darf, denke ich, für uns ein Trost sein, liebe Geschwister, dass Jesus diese Worte in eine zeitgeschichtliche Situation hineingesprochen hat, die genauso scheidungsbedroht war wie unsere. Ja, Ehe im Gegenwind, Scheidung wird leicht gemacht. Und erst recht gilt für alle aber, die nun zu Jesus gehören, Ehe im Urzustand. Wir leben in einer Schöpfungsordnung aus Gottes Hand. Und diese Ehe will für uns von Gott stabil gemacht werden als Dauerbrenner, Schutz unter Gottes Rettungsschirm. Müssen wir noch kurz klären, was ist nun mit der Ausnahmeklausel von Matthäus 19, Vers 9, beziehungsweise Matthäus 5. Darüber haben wir ja letzten Samstag im Rahmen der Bibeltage miteinander gesprochen. Ich empfehle Ihnen, das nochmal nachzuhören. Aus technischen Gründen hat es diesmal etwas länger gedauert, mit der zur Verfügungstellung der Aufnahmen. Aber ab Mitte der kommenden Woche haben Sie dann auch die Bibeltagsaufnahmen im Internet und können das nochmal zu Matthäus 19 nachhören. Unsere Predigt von heute steht schon heute ab 12.30 Uhr oder so dann im Internet zur Verfügung. Aber ich möchte das nochmal kurz zusammenfassen, damit es keine Verunsicherung gibt. Und dass Sie nicht jetzt nach Hause gehen und plötzlich Matthäus 19 lesen und sagen, ja, gilt denn das, was in Markus 10 steht? Und ich empfehle Ihnen zwei hilfreiche Aufsätze dazu, die Sie auch auf unserer Bibeltags-Homepage finden, bibeltage.de. Da klicken Sie einfach Download an. Und dann finden Sie zwei hervorragende Aufsätze, einmal von Joachim Kochlovius und einmal von John Piper, warum die Ehe unauflöslich ist. Und die beiden kommen zu demselben Ergebnis wie wir heute hier in dieser Predigt. Ich empfehle Ihnen sehr diesen Download. Jetzt kommen wir nochmal kurz zu Matthäus 19, Vers 9 und schließen dann mit einigen praktischen Hinweisen. Und das ist der Ausblick dann. Matthäus 19, Vers 9. Da ist diese Ausnahmesituation eingefügt, die Jesus noch in der Öffentlichkeit geäußert hatte. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Porneia, und heiratet eine andere, der bricht die Ehe. Das ist oft übersetzt mit, es sei denn wegen Ehebruch, da steht aber nicht Ehebruch, da steht Porneia. Und Porneia bedeutet Unzucht. Daher kommt unser Wort für Pornografie etwa, Porneia. Ehebruch, auch wenn es noch so schwere Schuld ist, kann vergeben werden. Und so wenig wie Geschlechtsverkehr die Ehe begründet, so wenig kann sexuelle Untreue eine Ehe vor Gott auflösen oder ungültig machen. Wenn Matthäus sonst von Ehebruch redet, steht da ein anderes Wort als Porneia. Also ist hier definitiv nicht Ehebruch gemeint. Was ist dann gemeint mit diesem Begriff? Porneia kann alle möglichen Formen sexueller Unreinheit beschreiben. Unzucht, Inzest. Kann man sich dann scheiden lassen? Die Antwort ist verblüffend. Gehen wir nochmal nach Perea, wo Jesus sich ja aufhält, als er das sagt. Die Pharisäer wollen Jesus hereinlegen. Herodes Antipas hatte seine Nichte geheiratet, also eine Blutsverwandte. Im Alten Testament waren solche sogenannten blutschänderischen Ehen streng verboten. Sie fielen eben unter Porneia. Und sie galten nicht als echte Ehen. Und wir können uns jetzt vorstellen, wie die Pharisäer Jesus provozieren wollen, etwas zu dieser blutschänderischen Ehe des Herodes zu sagen. So nach dem Motto, na, wie ist das denn nun mit Scheidung? Soll der etwa weiter mit seiner Nichte zusammenleben? Eine knifflige Frage. Und Jesus sagt, Scheidung ist grundsätzlich unmöglich, es sei denn wegen Porneia. Also wegen blutschänderischer Ehen, wegen Ehen mit Verwandten. Warum können die aufgelöst werden? Weil es vor Gott gar keine Ehen sind. Weil das vor Gott gar nicht als Ehe gilt. Deswegen kann das auch aufgelöst werden. Was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Aber Verwandtschaftsehen sind keine biblischen Ehen. Wer diese auflöst, der scheidet nicht etwas, was Gott zusammengefügt hat. Und Jesus kann das mit der Porneia so im Nebensatz sagen, weil alle Juden wussten, dass so eine Ehe keine echte Ehe ist. 3. Mose 18 kann man das nachlesen. Und deswegen ist klar, dass eine Porneia-Ehe auch problemlos geschieden werden kann. Das ist genauso, als wenn heute zwei unverheiratet zusammenleben. Das ist keine Ehe, das ist auch Unzucht. Wenn zwei in wilder Ehe zusammenleben. Das kann auch getrennt werden, ohne dass eine Ehe damit geschieden wird. Weil es eben Porneia ist. Und wenn man das mal begriffen hat, dann passt alles zusammen. Auch, dass diese Ausnahmeklausel nur im Matthäus-Evangelium steht. Denn Matthäus richtet sich vor allem an Judenchristen und dort waren diese blutschänderischen Ehen in den Herrscherhäusern ein Thema, vor allem unter Juden. Eine typisch jüdische Diskussion. Und bei Markus und Lukas wird diese Ausnahmeklausel gar nicht mitberichtet, ist dort auch gar nicht nötig, weil das unter den Heiden überhaupt kein Thema war. Dort war es sowieso verpönt. Und dort steht das einfache Scheidungsverbot ohne weitere Erläuterung. Verstehen Sie? Halten wir also fest, was Jesus über die Möglichkeit einer Scheidung sagt. Im Reich Gottes, für einen Christen, gibt es von Gottes Wort her keine Möglichkeit, eine Scheidung aktiv anzustreben. Auf die Ausnahmeklausel Blutschuld können wir uns nicht beziehen, weil Verwandtschaftsehen bei uns nicht das Problem sind und eigentlich vom Staat her sowieso verboten. Wir können das beziehen etwa auf wilde Ehen, sagen, ja, da wird nicht geschieden, was Gott verbunden hat, weil die ja vor Gott nicht miteinander verbunden sind. Das kann aufgelöst werden. Aber eine echte Ehe, ob nun von Christen oder Nichtchristen, ist Gottes Stiftung und sie bleibt gültig, solange beide Ehepartner leben. Das ist das, was Jesus hier lehrt. Gottes großes Ja über der Ehe bedingt sein glasklares Nein zu jeder Scheidung. Nur, wir sagten schon, wenn der ungläubige Ehepartner eine Scheidung anstrebt, dann soll der Christ versuchen, das zu verhindern. Wenn er darauf allerdings besteht, wegzugehen, dann kann der Christ nichts machen, dann darf er ihn ziehen lassen. Aber er soll dann unverheiratet bleiben. Und nur in dieser Absolutheit kann die Ehe ihre Abbildfunktion für das Verhältnis von Christus und Gemeinde erfüllen. Das heißt, es gibt nach der Bibel keine Möglichkeit einer Wiederverheiratung, solange der andere Partner lebt. Das ist das, was Jesus hier in unseren Versen 11 bis 12 sagt. Und die Ehe erlischt erst mit dem Tod des Ehepartners. Und dann ist eine Wiederverheiratung möglich. John Piper schreibt es so, nur Gott und kein Mensch kann diese Ein-Fleisch-Beziehung beenden, nämlich durch den Tod. Und deshalb nennt Jesus Wiederheirat Ehebruch. Er setzt voraus, dass die erste Ehe immer noch bindend ist. Ja, aber was kann eine Frau machen, zum Beispiel, die um die Gesundheit ihrer kleinen Kinder fürchtet? Wenn der Mann ständig betrunken nach Hause kommt und alle verprügelt. In so einem Fall kann es angezeigt sein, dass wir der Mutter helfen, ein Ersatzquartier zu finden. Also wir würden sagen, erstmal Trennung von Tisch und Bett, wo sie erstmal für einige Zeit äußere Sicherheit hat. Und dann müssen wir mit dem Mann reden und versuchen, ihn auf einen anderen Weg zu bringen. Nur zu einer Scheidung würde ich auch in einem solchen Fall niemals raten. Habe ich auch, dem Herrn sei Dank, niemals in irgendeinem seelsorgerlichen Konfliktfall zu einer Scheidung geraten, sondern immer dringend davon abgeraten. Weil Gottes Wort so eindeutig dagegen steht. Und liebe Geschwister, wollen wir klüger sein als Gott? Wollen wir Eheprobleme richtiger einschätzen als der Schöpfer? Wer sind wir? Wollen wir über das verfügen, was er gestiftet hat? Und wissen Sie, manchmal, da blitzt schon jetzt auf, mitten in dieser gezeichneten Welt, wie Gott gehorsam an dieser Stelle belohnt. Vor vielen Jahren, als ich einen Vortrag über dieses Thema hielt, sprach mich hinterher ein junger Mann an und sagte, ich habe vor einigen Jahren begriffen, warum Jesus Wiederheirat verbietet. Und ich danke Ihnen, dass Sie das so deutlich sagen. Meine Eltern hatten sich scheiden lassen und dann waren sie 10 Jahre auseinander. Und nach diesen 10 Jahren haben sie wie durch ein Wunder wieder zusammengefunden. Und jetzt ist wirklich alles heil geworden. Hätte einer von beiden vorher wieder geheiratet, dann wäre der Rückweg für immer verschlossen geblieben. Wir wissen, dass nicht alle Scheidungsnöte sich schon hier auf dieser Erde so wunderbar auflösen. Und Jesus hat auch nirgendwo die Garantie gegeben, wenn du lange genug wartest, dann kommt dein Ehepartner auf alle Fälle zurück. Und doch mutet er seinen Leuten zu, gib deinen Mann, gib deine Frau nicht auf, halte an der Ehe fest. Und wenn du schon geschieden bist, lass ihr den Rückweg offen. Und selbst wenn er sich anderweitig festgelegt hat, vertraue darauf, dass Gott treu ist und dass er deinen Gehorsam und dein Vertrauen segnet. Aber was soll der sagen und tun, der bereits geschieden ist und wieder geheiratet hat? Vielleicht auch, weil er es einfach nicht wusste. Vielleicht ist jemandem das Gewissen schwer geworden, weil er seine Schuld vor Gott erkannt hat. Und dann gilt, was immer gilt, wenn Gott in unserem Leben Schuld aufdeckt, und das ist ja nur eine Form von Schuld. Wie viel Schuld müssen wir alle uns immer wieder vergeben lassen? Bitte um Vergebung. Was geschehen ist, können wir nicht ungeschehen machen. Auch nicht dadurch, dass man etwa die neu geschlossene Ehe wieder auflösen würde. Das wäre dann ja weitere Trennung, weiterer Schmerz. Jesus bietet Vergebung an, das ist seine Krisenhilfe. Er deckt Schuld auf, er verlangt, dass wir es vor ihm zugeben, und dann vergibt er. Und das ändert viel. Das ändert viel, wenn Schuld aufgedeckt und ausgeräumt wird. Und dann kann man durchatmen und nach vorne sehen. Und darum nehmen wir in unserer Gemeinde, auch von unserer Gemeindeordnung her, auch Menschen, die wieder verheiratet sind und zu uns kommen, als Gemeindeglieder auf. Mit großer Überzeugung tun wir das. Aber wir nehmen selbst als Gemeinde keine Wiederverheiratung vor. Darauf haben wir uns in unserer Gemeindeordnung festgelegt, weil wir uns gebunden sehen an diese Schriftworte, die der Herr uns hier gegeben hat. Scheidung ist für Christen keine Möglichkeit. Diese Aussage leuchtet wie eine helle Fackel vor dem düsteren Hintergrund des ersten, genauso wie des 21. Jahrhunderts. Und für den, der nach seiner Scheidung allein steht und sich so sehr nach einer neuen Ehe sehnt, was können wir dem sagen? Vielleicht sind Sie innerlich empört über Jesus. Vielleicht sind Sie auch froh, Ihren Ehepartner endlich los zu sein und können sich gar nicht vorstellen, dass jemals wieder zu einer Versöhnung kommen könnte. Aber Jesus verspricht auch Ihnen, dass es sich lohnt, seinem Wort zu gehorchen. Und er hat in Matthäus 11, Vers 30 gesagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wir empfinden das manchmal nicht als leicht, aber er hat gesagt, dass es so ist, und er trägt mit uns, wir scheuern uns nicht wund. Und er hat gesagt, nehmt auf mein Joch und lernt von mir, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, ihr werdet Frieden darüber haben. Und die wichtigste Krisenhilfe, die der Herr uns in einer solchen Situation geben kann, wenn wir allein stehen und wissen, der Weg zur Wiederheirat ist uns verbaut, die wichtigste Krisenhilfe ist seine Nähe. Und noch eine wichtige Krisenhilfe sollten wir als Gemeinde sein, dass wir füreinander sorgen, aufeinander achten, einander beistehen. Und Paulus hat den Gemeinden immer wieder eingeschärft, ihr tragt Verantwortung füreinander. Wenn ein Glied leidet, leiden alle mit. Das gilt auch dafür, wenn ein Glied unter seiner Einsamkeit leidet. Und John Piper hat das so geschrieben, wir dürfen vertrauen auf die biblische Tatsache, dass Gottes Gnade und Kraft verheißen und ausreichend sind, um, wenn nötig, einen vertrauensvollen, geschiedenen Christen zu befähigen, sein ganzes irdisches Leben unverheiratet zu bleiben. Und was ist mit dem, der kurz davor ist, die Brocken hinzuschmeißen, weil er sich in einer unglücklichen Ehe befindet, wie er es sieht, und weil er nach menschlichem Ermessen sagt, es gibt keinen Ausweg. Vielleicht hat er sich gedacht, als er diese Predigt jetzt hörte, du hast gut reden, du musst das ja nicht jeden Tag aushalten. Auch da gibt es Gottes Krisenhilfe. Suchen Sie sich einen vertrauensvollen Christen, dem Sie Ihr Herz ausschütten können, der Ihnen auch praktischen Rat geben kann. Es gibt keine Patentlösungen, aber Gott hat immer einen nächsten Schritt. Und sagen Sie es dem Herrn. Gott selbst stellt sich Ihnen zur Verfügung. Sagen Sie es ihm. Sagen, Herr, die Situation überfordert mich subjektiv. Ich finde so schwer einen Zugang zu meinem Mann oder meiner Frau. Und Gott sagt Ihnen in seinem Wort, fang erst mal an mit Vergeben. Fang erst mal an mit Vergeben und drohe niemals mit Scheidung. Drohe niemals mit Scheidung. Das klingt so einfach. Das haben Sie vielleicht schon so oft gehört. Aber wenn Jesus wirklich lebt, dann kann er eingreifen. Und du darfst sein Wort ernst nehmen. Und wenn es in Ihrer Ehe still und kalt geworden sein sollte, dann lassen Sie sich bitte daran erinnern, es ist immer noch Gottes Stiftung, in der Sie leben. Auch über Ihrer Ehe steht immer noch Gottes großes, starkes, lautes Ja. Gott will, dass Sie glücklich werden. Und er kann das auch, wenn Sie bereit sind, mitzuziehen und ihm zu vertrauen. Und dann bitten Sie Gott, dass er Ihnen den nächsten kleinen Schritt zeigt. Bitten Sie Jesus um Vergebung, dass Sie vielleicht irgendwann Ihren Ehemann, Ihre Ehefrau abgeschrieben haben und innerlich schon ein Häkchen gesetzt. Manchmal sind es nur ganz kleine erste Gesten und Schritte, dass Sie als Ehemann vielleicht heute Mittag sich mal ausdrücklich für das Mittagessen bedanken und sagen, Mann, dass du uns so versorgst, Woche für Woche, Tag für Tag. Wann habe ich dir eigentlich das letzte Mal dafür Danke gesagt? Und Sie als Ehefrau, wenn Sie wissen, dass er nachmittags so gerne wandern würde, auch wenn Sie keine Lust haben, gehen Sie doch mal mit. Sagen Sie, Mensch, wenn es dir eine Freude macht, ich gehe mit. Und lesen Sie in kleinen Abschnitten, das ist auch eine gute Empfehlung, mal ein gutes Ehebuch zusammen. Wir empfehlen hier gerne, das gibt's auch bei uns in der Bücherstube, das Buch von Wayne Mack, Lieblinge auf Lebenszeit. Und der Untertitel lautet, aus der Ehe das Beste machen. Lieblinge auf Lebenszeit und der Untertitel, aus der Ehe das Beste zu machen. Sehr praktisch, sehr hilfreich und sehr biblisch gegründet. Trauen Sie sich das doch mal zusammen zu lesen, Schritt für Schritt. Und wenn Sie beide Christen sind, vielleicht haben Sie lange nicht mehr zusammen gebetet. Vielleicht ist Ihnen das irgendwie peinlich geworden oder fremd. Warum wollen Sie nicht heute Abend wieder anfangen und diesen Tag beschließen, sagen, lass uns gemeinsam dem Herrn danken und ihn bitten, dass er unsere Ehe wieder gut macht und froh und getrost. Und wenn Sie glücklich sind über Ihren Ehepartner und Ihre Ehe, dann freuen Sie sich über dieses Riesengeschenk. Und sagen Sie es Gott. Und sagen Sie es Ihrem Mann, Ihrer Frau. Sagen Sie es ihm. Und sagen Sie es Ihren Kindern. Was bin ich froh, dass diese Frau gekriegt zu haben. Oder diesen Mann. Und fragen Sie sich, wo ist vielleicht in unserer Gemeinde oder in unserer Nachbarschaft ein Ehepaar in Schwierigkeiten, dem wir helfen sollten? Oder wo ist jemand einsam, dem wir ein kleines Stück von unserem Glück weitergeben wollen. Zu welcher Gruppe Sie auch gehören, Gott hat 1000 Wege. Gott hat 1000 Wege, um in Ihre, ja, gerade in Ihre Situation einzugreifen. Und wenn es noch so düster aussehen mag, Gott hat sich für zuständig erklärt. Und deshalb lohnt sich Ihr Beten zu diesem lebendigen, allmächtigen Herrn, der gesagt hat, wer zu mir kommt, den schicke ich nicht weg. Er ist nicht weiter weg als ein Gebet. Deswegen lohnt sich Ihr Beten genauso wie, und damit schließe ich jetzt, das Gebet einer gewissen Frau Rubens im Jahr 1517. Alles schien kaputt. Ihr Mann Jan Rubens war wegen Ehebruchs zum Tode verurteilt. Damals war das noch möglich. Aber sie gab nicht auf. Er war wegen Ehebruchs zum Tode verurteilt und sie kämpfte um ihn. Und einmal schrieb sie ihm diese Zeilen ins Gefängnis nach Antwerpen. Mein lieber und sehr geliebter Mann, ich vergebe euch jetzt und immer. Ihr seid in so großen Ängsten, woraus ich euch gern erretten würde. Wie könnte ich euch hassen? Wie könnte ich euch diese Sünde nicht vergeben? Verglichen mit so viel Sünden, wofür ich selbst alle Tage Vergebung bei unserem himmlischen Vater erflehe. Ich werde mit ganzer Kraft Gott für euch bitten und mit mir unsere Kinder. Zitat Ende. Wer von Gottes Vergebung lebt, ihr Lieben, der muss auch den Ehepartner nicht ewig auf alte Schuld festnageln. Und tatsächlich nach 2 Jahren wurden ihre Gebete erhört. Ihre Gebete wurden erhört. Jan Rubens kam frei. Die Familie ging nun gemeinsam nach Siegen. Und dort in Siegen wurde dem Ehepaar nochmal ein Sohn geboren. Und das war der später weltberühmte Maler Peter Paul Rubens. Gott hat mehr als 1000 Möglichkeiten. Und darum habt ihr eine Zukunft. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du in deinem Wort so deutlich sagst, was der Wille des Schöpfers ist. Du selbst bist ja der Schöpfer, Herr. Und danke, dass du uns nicht eine Forderung vorlegst, die wir mit unserem menschlichen guten Willen erfüllen müssen, Herr, sondern dass du dich selbst uns zur Verfügung stellst, dass du sagst, ich bin an eurer Seite, ich trage euch. Was immer bei euch zurzeit die Not ist, sagt es mir, Herr, und so wollen wir dir wirklich vertrauen. Und wir bitten dich für unsere Ehen und Familien, dass du sie segnest und beschützt und dass du heil machst, was zerbrochen ist. Und wir bitten dich für die Geschwister, die ihren Weg alleine gehen, Herr, dass du wie du es auch versprochen hast, in jeder Sekunde an ihrer Seite auch bist und sie ermutigst und tröstest und ihnen Vertrauen schenkst zu deiner Treue. Ach Herr, und erbarme dich über unsere Zeitgenossen, über die vielen Zeitgenossen, die nicht glauben, dass du wirklich lebst und die hin und her geworfen sind zwischen ideologischen Angeboten und daran zugrunde gehen. Ach Herr Jesus, bitte erbarme dich und lass uns treue, glaubwürdige Zeugen sein für deine Wahrheit, für deine Liebe und für deine Macht. Du lieber guter Herr. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.